Ich würde Sie gerne begrüßen zur Reihe Sachbücher im LCB. Was uns hier unter anderem interessiert, sind natürlich immer die Sachen der Sachbücher, aber eben auch, weil auch Sachbücher Texte sind, auch das Wie der Texte. Und ich bin mir ganz sicher, dass das diesmal auch eine Rolle spielen wird. Diesmal, heute Abend, wenn wir über diese beiden Bücher hier reden, dann liegt nicht auf der Hand, worin die Berührungsfläche oder wenigstens ein Berührungspunkt besteht. Diesmal hat es ganz viel zu tun mit einer, sagen wir mal, Unterstellung oder einem Anfangsverdacht von uns beiden Einladenden, Jens Biski und mir. Zwar ist es so, dass beide Bücher von Männern geschrieben sind und unser Wunsch nach einer vernünftigen Quote auf dem Podium ist diesmal nicht realisiert worden. Es sind auch zwei Wissenschaftler geschrieben haben. Allerdings, und jetzt fangen die Kontraste an, kommt der eine aus der Soziologie und der andere aus der Geschichtswissenschaft. Das eine Buch ist dicker als das andere. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber es stehen hier 160 Seiten gegen 900 Seiten. Das macht, wie Sie sich denken können, einen Unterschied. Das eine basiert auf Forschung nicht nur im Archiv, wenn ich es recht sehe. Das andere, würde ich jetzt mal ganz knapp zusammengefasst sagen, lebt vor allem von Thesen. Wir haben es zunächst mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Büchern zu tun. Und wenn man auf die Themen jetzt guckt, Authentizität und Gemeinschaft ist der Titel des einen, linksalternatives Leben in den 70er und frühen 80er Jahren, das ist hier der Band von Sven Reichert. Und auf der anderen Seite Gesellschaft der Angst. Zwei Begriffe fallen ins Auge, die ganz gegensätzlich zu sein scheinen, Gemeinschaft und Gesellschaft. Und das eine spielt komplett in der Gegenwart und das andere ist das Buch, wie gesagt, eines Historikers. Das heißt, ich bin ausgesprochen gespannt, wo wir in den nächsten 1 bis 1,5 Stunden Berührungsflächen finden. Ich bin ganz sicher, dass wir das tun. Ich bin ganz sicher, dass wir einen richtigen Anfangsverdacht haben. Aber wo genau wir das auffinden, weiß ich noch nicht so genau. Herzlich willkommen jedenfalls Sven Reichert und Heinz Bude.
Ja, guten Abend. Wer vom Ich nicht reden will, der soll von Gesellschaft schweigen. Das ist, glaube ich, der Anfangsverdacht, der uns geleitet hat. Zumindest mich interessieren Gesellschaftstheorien, die das Ich ausklammern oder für zufällig und vernachlässigenswert halten, nicht mehr ungeheuer. Ich freue mich sehr, dass Sven Reichert hier ist. Er ist Historiker, lehrt Zeitgeschichte an der Universität Konstanz, ist bekannt geworden mit einer Arbeit über faschistische Kampfbünde in Italien und in Deutschland. Und im Frühjahr dieses Jahres ist von ihm das Buch erschienen, dessen Titel Sie schon mehrfach gehört haben, Authentizität und Gemeinschaft, linksalternatives Leben in den 70er und frühen 80er Jahren. Heinz Bude hat auch ein Buch geschrieben, das entfernt mit dem linksalternativen Milieu zu tun hat. Es handelt vom Altern einer Generation. Das ist schon eine Weile her, dass dieses Buch erschienen ist. Er hat über die Generation Berlin geschrieben. Er hat, wie ich finde, sehr interessant eine Deutung der Vereinigungsgesellschaft vorgelegt und der Probleme mit der ironischen Nation. Er hat über Ausgeschlossene und Bildungspanik geschrieben. Sie merken schon, da ist ein ungeheurer Drang, mit soziologischen Thesen in die Öffentlichkeit zu gehen und Probleme des Ich sozusagen als gesellschaftliche Probleme zu verhandeln. Wenn wir uns hier schon die Lizenz nehmen, vom Ich zu reden, dann würde ich ganz gerne mit der Frage beginnen, wann Sie zum ersten Mal mit linksalternativen Milieu in Berührung gekommen sind. Mir ist es so gegangen, dass ich die erste Berührung mit dem linksalternativen Milieu überhaupt nicht gemerkt habe. 1981, ich saß im Plattenbau in Marzahn, hörte ich von der großartigen Annette Humpe, blaue Augen, Ideal und TV, lässt mich völlig kalt und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Welche Szene da gemeint war, wusste ich nicht. Dank Sven Reichert weiß ich jetzt ziemlich genau, wie es um die Szene bestellt war, die einem in der Tat aus dem Hals hängen kann. Herr Bude, Sie haben in der Hochzeit der 70er und 80er Jahre hier in Berlin an der Freien Universität gearbeitet. Wie sind Sie da zuerst mit der linksalternativen Szene in Berührung gekommen?
Ich kann es, glaube ich, relativ genau sagen, das muss Ende Oktober 1972 gewesen sein. Da bin ich nämlich von Wuppertal nach Tübingen gegangen, um in Tübingen zu studieren. Das war der Beginn meiner Education Sentimentale als junger Mensch. Man hatte da Kurzschuljahre, da war ich also noch relativ jung. Und ich wollte Theologie studieren und ging zum Fachschaftsrat Theologie zur Studienberatung. Und dann sagten die mir, als erstes musst du mal einen Kapitalkurs besuchen. Und da dachte ich, aha, also ich wusste, dass in Tübingen ein berühmter Theologe gerade weggegangen war, was ich sehr bedauerte, weil ich seine Einführung ins Christentum gelesen hatte, der dann später Papst geworden ist, der war gerade gegangen, Josef Ratzinger. Und ich wusste, dass einen sehr berühmten, von mir sehr hoch verehrten, schon als junger Mensch hoch verehrten evangelischen Theologen, Ewald Jüngel in Tübingen gab. Aber als erstes soll ich mal Kapital lesen. Und da bin ich doch auf den Boden der Tatsachen gekommen und wusste ab dann, jetzt musst du dich entscheiden. Zu welcher Gruppierung wirst du dich eigentlich zählen in den nächsten 2, 3 Jahren? Und diese Entscheidung habe ich, glaube ich, im Januar 1973 getroffen.
Wir fragen jetzt nicht, welche Entscheidung Sie getroffen haben. Ich würde Herrn Reichert lieber fragen, ob Kapitallesekurse nicht ein wenig am Rande Ihres Buches stehen und dieses linksalternative Milieu sich durch etwas völlig anderes definiert als durch theoretische Interessen.
Das ist ganz sicher so. Aber ich will jetzt doch den Ball nochmal aufgreifen und auch sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Das ist ganz anders natürlich, als es bei Heinz Bude gewesen wäre, wenn er dieses Buch geschrieben hätte. Es ist eine Hermeneutik der Distanz, die mich prägt, also in diesem Thema. Ich bin aus bildungsfernen Schichten und habe gar nichts mit diesem Milieu zu tun gehabt. Das fing erst an im Studium 88, da war es eigentlich schon vorbei. Und dann bin ich, glaube ich, das erste Mal, das ist gar nicht mal das linksalternative Milieu, zu einer Veranstaltung der marxistischen Gruppe, die letzte K-Gruppe, die es noch gab, in den späten 80er Jahren. Ich glaube, so Anfang der 90er hat sich dann auch aufgelöst. Und da habe ich eine Veranstaltung zu Antonio Gramsci besucht. Das war das erste Mal, dass ich mit linken Theorien dann wirklich intensiv in Berührung gekommen bin. Und natürlich im Studium, im Grunde genommen bei Leuten, die so 10 Jahre älter sind als ich. Und mit denen sozusagen, die ich auch intensive Freundschaften gepflegt habe und dann mich in den ganzen Theoriekosmos durchaus auch eingeweiht haben. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und es gab am Mehringhof und hier und da gab es noch so Reste sozusagen des linksalternativen Milieus zu bestaunen. Aber eigentlich ist es für mich eine fremde Welt, in die ich sozusagen als Wissenschaftler einsteige und nicht lebensweltlich. Also das ist ein ganz anderer Zugang. Und zu dieser Frage deswegen auch, also Zeitzeugenbefragungen oder im Grunde genommen waren es bei mir mehr Gespräche. Ich habe viele Gespräche geführt, aber keine Interviews. Weil ich dann doch diesen nachträglichen Heroisierungen der 68er etwas skeptisch gegenüberstand und auch der 70er Jahre und habe mich anderer Quellen bedient. Es gibt in den WGs wahnsinnig viele Tagebücher, die da ausliegen, wo die Leute reingeschrieben haben, heute war Maike wieder so und so zu mir. Und diese werden in sogenannten Bewegungsarchiven versammelt. Und da kann man sich, ja, die sind gar nicht mal so uninteressant, diese Bewegungsarchive. Das sind so die Grottenolme der Revolution. Die haben überall Schächtelchen und sammeln alles, was aus dieser Zeit übrig geblieben ist.
Feuerfeste Schachtel. Vielleicht. Sie schreiben ja auch, dass wenn Sie Veteranen, sage ich jetzt mal, als auch ebenfalls Nachgeborener begegnet sind, dass dann die Bereitschaft immer sehr, 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 sehr groß gewesen sei, sofort Ihnen Oral History darzubieten. Das ist eine der vielen Stellen, also das sind hier 900 Seiten Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft, die nicht so aussehen, aber es ist so, man muss oft lachen, wenn man es liest. Und das ist so eine Stelle gewesen, wo ich mir bildlich vorstellen konnte, dass Ex-WG-Genossen einem die Oral History praktisch aufdrängen.
So ist das, genau so ist es gewesen. Und ich habe diese Gespräche auch sehr gerne geführt, keine Antworten gefunden, aber viele Fragen. Und diesen Fragen, die ich aus diesen Gesprächen entnommen habe, denen bin ich dann im Archiv nachgegangen und gucken wir doch mal, ob diese oder jene Deutung, die mir da angeboten worden ist, auch in den zeitgenössischen Quellen irgendeinen Widerhall findet. Und man findet alles, bis in die intimsten Details, auch in diesen schriftlichen Quellen, sodass ich am Ende diese Interviews dann auch nicht mehr brauchte. Aber diese Gespräche, die zum Einstieg in das Thema äußerst wichtig waren. Theorie, würde ich sagen, war dann aus meiner Sicht jedenfalls für dieses linksalternative Milieu nicht so prägend, wie es etwa für die marxistische Gruppe und die ganzen K-Gruppen, die es dann gegeben hat, war. Aber auch dort wurde andächtig Theorie studiert, natürlich. Und man hat sozusagen die Marx-Kurse auch da besucht, natürlich. Bloß glaube ich, dass die Prägung auch stark lebensweltlich und nicht nur über die Literatur erfolgte. Also über die WGs, über die Zähnekneipen und so weiter.
Nun glaube ich, man muss die Entscheidung nochmal sehr deutlich machen. Es gibt da, wenn ich Ihnen pointierend widersprechen will, es gibt da doch die Grundentscheidung, entweder man glaubt, man muss eine Gesellschaftstheorie bauen und dann die Welt nach dieser Gesellschaftstheorie verändern, oder man sagt, was kümmert mich Vietnam, ich habe Orgasmusschwierigkeiten. Oder Maike war heute böse zu mir. Und man redet darüber und sagt, wir beginnen mit der ganzen Umsetzung der Emanzipation erstmal bei uns Vieren, die wir hier zufällig in irgendeiner WG sitzen.
Also das kann man so sagen. Man kann auch sagen, ich würde das nicht so stark trennen, wie Sie es jetzt gemacht haben. Das wirkt schon ineinander. Also diese Diskurse und dieses theoretische Wissen schlägt sich auch tatsächlich in der Lebenspraxis nieder. Aber man wartet nicht mehr auf die Revolution wie die 68er, die dann die Arbeiter noch agitieren wollten, sondern man beginnt hier und jetzt mit der Revolution bei sich selbst. Politik der ersten Person, bloß ist diese Politik der ersten Person nicht atheoretisch, das würde ich jetzt nicht sagen. Also sie hat schon Theoriebezüge.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, doch nochmal um ein Theorieelement hereinzubringen, die kognitive Revolution, die mit dem Begriff der Gesellschaft verbunden ist. Die Vorstellung, dass meine Probleme nicht nur meine eigenen Probleme sind, sondern einen strukturellen Hintergrund haben, das ist, wenn Sie so wollen, eine Veränderung, eine grundsätzliche Veränderung der Weltsicht. Und ich habe das auch so erlebt, dass ich in der Tat ich sagen kann, und wenn ich ich sage, tue ich es immer im Rahmen einer Gesellschaft. Und was bedeutet das eigentlich? Und dann kommen die ganzen Fragen auf, sage ich eigentlich, wenn ich ich sage? Und wer ist das eigentlich? Und diese ganzen Fragen, also diese ganzen Überlegungen, Psychoanalyse, Marxismus, waren immer schon da. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und ich habe das auch so erlebt, dass der Begriff der Gesellschaft mir wirklich die Welt anders eröffnet hat.
Und wenn Sie ganz kurz nochmal, nur ganz kurz rückgefragt, jetzt Sie noch nicht als Soziologe, sondern als jemand, der das Anfang der 70er erlebt hat, was assoziieren Sie dann mit Politik der ersten Person?
Mit Politik der ersten Person assoziiere ich eigentlich eine Art Verfall. Ich habe sehr früh Susan Sonntag gelesen und wusste, dass die Politik der ersten Person, ich war so immer so ein bisschen überschlau, die Politik der ersten Person eine große Illusion sein konnte. Und ich habe dann sehr früh Lacan gelesen und so etwas. Und dann waren solche Dinge plötzlich mir nicht mehr so. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, wer ernsthaft von der Politik der ersten Person redete, ist ein bisschen blöd.
Aber trotzdem, um auch Ihnen zu sagen, vielleicht verstehen Sie Ihr Buch selber nicht ganz richtig, muss man doch jetzt sagen, im Grunde versuchen Sie doch, uns allen zu erklären, wir haben da viele Probleme in den Beziehungen, in unseren Sorgen mit den Kindern, in der Wirtschaft, in dem, was wir von Bekannten und deren Arbeitslosenkarrieren wissen. Jetzt nehmt doch diese Probleme endlich als gesellschaftliche wahr. Ist es nicht so, dass Sie die Leser Ihres Essays dazu auffordern, wieder so etwas wie eine Politik der ersten Person zu betreiben?
Nein, einerseits ja, indem ich das Ich ernst nehme, aber ich will das Ich öffnen auf etwas anderes hin. Das ist in der Tat meine Absicht. Im Grunde will ich einen ganz basalen Mechanismus soziologischer Aufklärung noch mal reaktualisieren, dass wir glauben, es sei nur unser Ding, nur wir hätten Angst. Und ich will eigentlich zeigen,
also dass... Wir im Sinne von ich.
Von ich, genau. Nur ich habe Angst. Und ich habe eine besondere Angst. Und ich will eigentlich diese Angstwelten hin auf ihren sozialen Kontext, auf ihre soziale Strukturiertheit öffnen. Das ist eigentlich am Ende die Idee, die ich habe. Wenn du erkennst, dass deine Angst nicht nur deine Angst ist, das ist die Chance der Politisierbarkeit dessen, von dem wir befallen sind, wenn wir über Angst reden.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen besser, also mir deutlicher erklären zumindest? Also wir schwanken jetzt ein bisschen hin und her zwischen den beiden Büchern, aber wir verfolgen die Tangenten ganz sicher noch. Angst ist doch eigentlich eine sehr existenzielle Kategorie und deswegen bezieht sich erstmal aufs Ich. Wie kommt man denn überhaupt dazu, einer ganzen Gesellschaft Angst zuzuschreiben oder eine Gesellschaft als solche zu charakterisieren?
Da hat Herr Reichert in seinem Buch einen ganz wesentlichen Begriff im Titel, das ist der Begriff der Authentizität. Wenn ich die Vorstellung habe, dass ich nicht ein aufrichtiges Leben führen will, sondern ein echtes Leben, das ist ganz etwas anderes. Ein aufrichtiges Leben zu führen heißt, ich habe bestimmte ethische Maxime, an denen ich mich ausrichten will. Ein echtes Leben zu führen heißt, ich will mein Leben hin auf seine Erlebnisfähigkeit optimieren. Und die Vorstellung einer erlebnismäßigen Optimierbarkeit meines Ichs, das ist einer der Gründe der Angst. Weil ich nämlich das Gefühl habe, in dem Maße, in dem ich mich als authentisches Ich verstehen will, erfahre ich die Angst als ein Schuldigwerden an meiner selbst. Nicht an außen gesetzten Maßstäben, sondern an meiner selbst. Und das ist das Schuldigwerden an einem Nichts. Weil man plötzlich merkt, ja, was ist denn das eigentlich? Wodurch verpasse ich mich? Wieso empfinde ich mich nicht echt? Und diese Fragen selber führen in eine Iteration von Angst oder können in eine Iteration von Angst führen. Das ist einer der wesentlichen Gedanken dieses Buches.
Aber das ist doch das Gleiche wie die Politik der ersten Person. Ich sehe den Unterschied eigentlich gar nicht. Natürlich geht es bei diesem Projekt nicht nur um eine Art der Selbstoptimierung, sich sozusagen irgendwie wie ein Yogakurs selbst zu entdecken, sondern es ist ein Projekt der kollektiven Veränderung. Und da geht es nicht darum, sich selbst zu optimieren, sondern sich selbst zu verwirklichen und damit natürlich auch ein Signal in eine Gesellschaft zu setzen. Der Begriff, deswegen jetzt mit der Theorie, der Begriff der Entfremdung scheint mir auch ein gutes Verbindungsglied zwischen Theoriearbeit einerseits und eigenem Lebensprojekt oder kollektivem Selbstveränderungsprojekt zu sein. Also ich glaube, so weit weg ist die Politik der ersten Person gar nicht von dem, was Sie jetzt gerade beschrieben.
Einerseits richtig. Mir ist das klar geworden, als ich Bücher über China gelesen habe, wo die Idee aufkommt, dass ein Individuum Schmerz haben kann. Und ich dachte, jetzt wird die chinesische Gesellschaft modern. Wenn die Schmerzfähigkeit des Ichs zu einem öffentlichen Thema werden kann. Das ist die Idee, dass ich selber geht nicht auf im Kollektiven, geht nicht auf in Strukturen, sondern es muss seinen Schmerz literarisch oder alltäglich zum Ausdruck bringen. Das ist ein wunderbarer Schritt. Und das ist natürlich ein Gefühl der Authentizität, das im Schmerz, im Scheitern gesagt wird. Aber es gibt auch eine Idee der Authentizität, wo man im Grunde nicht vom Schmerz her das Politik des Ich, sondern von einem Gefühl der inneren Leere das her sagt. Und das ist eine ganz andere Lesart einer Politik der ersten Person. Ob Sie das aus einer Idee der Leere heraus sagen oder einer Idee des Schmerzes.
Das ist aber auch sehr bürgerlich, was Sie gesagt haben. Es geht ja weniger um die Moderne, sondern eigentlich ums Bürgertum, wenn Sie das so beschreiben gerade, oder?
Nein.
Nein? Also die Moderne als eine individuelle Veranstaltung zu sehen, das würde jetzt bedeuten, dass eigentlich nur Europa sozusagen in der Aufklärung modern geworden ist. Und was ist mit den anderen Gesellschaften, die stärker auf Gemeinschaft ausgerichtet sind? Sind die deswegen nicht modern, antimodern vielleicht sogar? Ist das nicht ein moderner Begriff, der sehr imperial andere Gesellschaften charakterisieren soll?
Ich habe eine wunderbare Ausstellung gesehen, die hieß Humanism in China. Und da ging es um die Frage, in der Tat ist es eine andere Idee des Humanismus, da haben Sie absolut recht. Aber damit es für uns weltgesellschaftlich verstehbar ist und dass wir irgendwie eine Idee von Emanzipation weltgesellschaftlich auch noch haben, glaube ich, braucht es das sprechende Ich, was sagt, ich leide, ich habe Erfahrungen, die müssen ausgesprochen werden. Es sind Dinge in meiner Wirklichkeit passiert, die lassen sich nicht durch irgendwelche öffentlichen Diktate von der Bildfläche verschwinden. Und dann können wir reden, was es dann noch heißt in der Bezogenheit. Also das ist sicherlich ein Problem, da haben Sie recht mit dem Bürgerlichkeitscode, dass das Ich in der Unbezogenheit sich selber findet. Da würde ich wiederum sagen, ist die Tür zur Angst sehr weit offen. Wenn das Ich sich in der Bezogenheit selber versteht, dann hat es die Möglichkeit, die Angst zu moderieren.
Ich würde gerne fortsetzen und Ihnen Vorschläge machen, wie Ihre Bücher sich wechselseitig erhellen können. Kann man nicht sagen, die Gesellschaft, von der Sie hier reden, also um 1980, das ist nun definitiv eine Gesellschaft der Angst. Soweit wie ich das Westfernsehen RIAS mitbekommen habe, Angst vorm Atomschlag, Angst vor einem zweiten Tschernobyl, dann ein bisschen später. Eigentlich war überall Angst. Könnte man nicht auch sagen, Authentizität und Gemeinschaft, Erkundung in linksalternativen Milieu einer Gesellschaft der Angst?
Also erstens ist mir das genauso gegangen, als ich Heinz Budes Buch gelesen habe. Da habe ich gedacht, warum schreibt er denn nichts über die 80er und Mitte der 80er Jahre? Warum schreibt er nichts über diese Apokalypse-Gestimmtheit auch im linksalternativen Milieu? Das ist etwas, AIDS wäre natürlich auch noch etwas zu nehmen, wenn man die Spiegeltitel anschaut. Die haben dann fantasiert, dass die Welt irgendwann untergeht und wenn das Virus erstmal fliegen lernt und so weiter.
Volkszählung.
Also man kann da eine ganze Reihe Dinge aufzählen. Ja, Bemächtigung sozusagen von außen. Ja, also kurz und gut, das ist das eine. Aber andererseits stimmt es auch wiederum nicht, denn das, was ich dort gelesen habe und das Selbst, das sich sozusagen verliert und in Angst, hier ist ja auch eine sehr positive Grundstimmung da, dass man sagt, diese Idee der Selbstverwirklichung, ich kann das selber in die Hand nehmen, ich kann mich selber optimieren, hätte man damals nicht gesagt, sondern man kann sich sozusagen verwirklichen. Das ist nichts Fremdgesteuertes, sondern hat auch die Chance, selbst ein neues, ein anderes Leben zu entwerfen. Und da ist natürlich auch ein großer Optimismus zu erkennen in dieser Zeit. Also das ist so eine Mischung aus diesen beiden Dingen. Und trotzdem bleibt mir auch die Frage, die ich jetzt gleich weiterleite, warum nichts über diese Apokalypse Gestimmtheit?
Das kann ich Ihnen sagen, weil ich eigentlich das Buch geschrieben habe unter dem Eindruck des Verschwindens der German Angst. Mir war wichtig, dass man eine Archäologie der Fragestellung vorzunehmen und nicht Dinge wieder aufzuwärmen, die so fast nationalcharakterhaft den Deutschen zugeschrieben werden. Dass wir so eine furchtbare Angstdisposition hätten und mit der Inflation und was weiß ich nicht alles und dem Wald und so. Meine Wahrnehmung auf die wirklich, ich nach meinem Gefühl, ernsthafte Krise des Jahres 2008 war, dass ich eigentlich davon unglaublich überrascht war, mit welcher Ruhe die deutsche Gesellschaft auf diese Krise reagiert hat. Und ich habe den Eindruck, das sucht im OECD-Raum seinesgleichen. Die Orientierung des Krisenkooperatismus in Deutschland, den wir jetzt sehen als im Effekt, dass es uns verdammt gut geht in Deutschland im Augenblick, ist das Ergebnis dieses Verlustes von German Angst. Und das Interessante ist jetzt, dass wir trotzdem alle glauben, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und das hat mich interessiert. Dieses Gefühl, dass es eigentlich einer ganz schwierigen gesellschaftlichen Lage die deutsche Gesellschaft gezeigt hat, wie reif sie ist, und gleichzeitig von einem merkwürdigen Gefühl der inneren Unbestimmtheit, des Schlittrigen, des Ausgleitenkönnens bestimmt ist und sogar es einem Angst macht, wenn man von Franzosen und gar von Niederländern hört, dass sie sagt, ach, das mit dem ganzen Nazi-Zeugs, das vergessen wir mal. Es gibt ein paar wichtigere Dinge. Und das macht einem Angst.
Aber was unterscheidet denn diese Angst der Gegenwart von historischen Ängsten, also beispielsweise von der Angst der 80er Jahre? Denn zum einen hat ja auch sowas wie Angst, jedenfalls wenn man es jetzt auf Gesellschaft bezieht, hat es eine Geschichte. Und zum anderen diskutieren Sie das ja so ein bisschen an am Ende Ihres Buches, wenn Sie Generationen und ihren Umgang mit Angst. Also irgendwie muss man ja trotz allem Unterscheidung machen können zwischen Angst jetzt, die Sie diagnostizieren, und einer Angst des linksalternativen und angrenzenden Milieus in den 80ern.
Also das linksalternative Milieu war ja im Grunde für meine Begriffe eine Endgeschichte der Rezivilisierung nach dem Völkermord. Das war der Versuch eigentlich, quasi im Sinne einer Politik der Angst, das Ich-Sagen auszuprobieren, das Ich-Sagen in Gemeinschaft auszuprobieren und dabei nicht irgendwie sich sozusagen frei zu schwimmen, das Ich sich frei zu schwimmen. Und ich glaube, wir haben in der Tat in der Geschichte der Angst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah im Augenblick einen Punkt, dass es Generationen, die Generationen, für die das Schlimmste, was uns passieren kann, hinter uns liegt, diese Generationen sind dabei auszusterben. Der letzte ist Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist so einer, der kann ja sagen, oh, jetzt gucken wir mal, wir müssen mal einmarschieren, wir müssen nicht einmarschieren. Da ist immer noch der Zweite Weltkrieg im Hintergrund. Ab 1964 gibt es diese Bezugnahme nicht mehr. Ab dem Jahrgang 1964 kommt plötzlich das Gefühl auf, das Schlimmste, was passieren kann, liegt vor uns und nicht hinter uns. Und das ist in der Geschichte der Angst nach dem Zweiten Weltkrieg ein dramatischer Vorgang.
Könnte man mit dem Titel von Herrn Reicherts Studie nicht auch sagen, die Gesellschaft der Angst ist eine, in der Authentizität noch ein hoher Wert ist, der aber die Vorstellung von Gemeinschaft brüchig geworden ist, zum Teil vollkommen abhanden gekommen?
Ich glaube, dass es so ist. Also eine der ganz großen Probleme, dass alle, wenn sie mal ich gucke mal so ein bisschen rum, nehmen wir mal Leute so um die 40. Eine der ganz großen Themen, die sie immer und überall finden, ist die Erfahrung der Kündbarkeit aller sozialen Beziehungen unter modernen Verhältnissen. Sie können jede Beziehung kündigen. Sie können selbst Beziehungen kündigen mit Menschen, dem sie in höchster Intimität zusammen gewesen sind. Was viel passiert, Scheidungsrate geht zwar im Augenblick deutlich zurück, aber sie ist doch relativ deutlich in Deutschland. Nur eine einzige Beziehung ist unkündbar. Das ist die Beziehung zu ihren Kindern oder zu ihren Geschwistern.
Die immer weniger haben.
Die immer weniger haben. Deshalb taucht plötzlich das große Thema auf, Bindung ist das ungeheuer knappe Gut. Und wodurch kann ich Bindung finden? Indem ich mir ein Kind anschaffe. Das Kind kann mir nie verloren gehen. Und deshalb, und das bestätigt auch die Familiensoziologie, sind heute vielfach Familiengründungen basieren nicht auf der Liebe der Partner, sondern auf der Sehnsucht nach dem Kind. Die Frauen sind diejenigen, die die Kinder wollen. Und ich habe die jungen Frauen an den Universitäten vor mir, die wollen keine tragischen Wahlen mehr treffen zwischen Beruf und Familie, die wollen beides haben.
Also ich würde Ihnen doch noch mal eine Nachfrage stellen wollen. Jetzt haben Sie gesagt, die German Angst interessiere Sie eigentlich nicht, aber das Buch handelt ja im Wesentlichen von Deutschland, schon im Vergleich mit den OECD-Ländern, die aber nicht eigenständig, sondern als Kontrastfolie herangenommen werden. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum schreibt er ein Buch über die Gesellschaft der Angst, wenn Angela Merkel alles andere als angstauslösend ist? Wenn man über die Ukraine schreiben könnte, wenn man über Westafrika und Ebola und dort über Angst schreiben könnte, warum ausgerechnet über Deutschland? Ist das nicht irgendwie auch die Fixierung auf die deutsche Angst dann doch wieder? Es gäbe doch so viele andere Gesellschaften, in denen man hervorragend über Angst schreiben könnte.
Das ist richtig, aber Angela Merkel ist doch deshalb so ein interessanter Fall im Augenblick, weil sie uns etwas Unglaubliches zumutet. Sie mutet uns zu den Satz, wir fliegen alle auf Sicht. Und ich weiß es auch nicht besser als ihr. Das ist die ungeheure Wahrheitszumutung von Angela Merkel. Das Interessante an der deutschen Gesellschaft im Augenblick ist, dass sie diese Zumutung in ihrer Mehrheit annimmt. Das ist das Interessante. Der wichtigste Augenblick wahrscheinlich ihrer gesamten Regierungszeit wird der Auftritt mit Per Steinbrück im Jahre 2008 sein, wo sie an einem Sonntagnachmittag vor die Kameras stellt und sagt, die Spareinlagen sind sicher. Und sie ist sich so unsicher in der Körpersprache in diesem Moment. Und sie fühlt sich so unwohl. Und das war das Interessante. Deshalb haben die Leute ihr den Satz geglaubt. Deshalb haben sie ihn geglaubt. Wenn Helmut Schmidt den Satz gesagt hätte, hätte das niemand geglaubt. So, und jetzt taucht aber ein Problem auf. Angela Merkel würde nie eine Rhetorik der Angst in ihren öffentlichen Reden benutzen. Ich weiß es auch von ihren Redenschreibern. Sie würde sagen, auf keinen Fall. Angst ist das Thema von Demagogen. Ich bin eine moderne, rationale Politikerin. Ich rede nicht über Angst.
Aber sie hat authentisch ihre Verunsicherung gezeigt und die Gemeinschaft der Deutschen war so vernünftig, ihr zu glauben, was man eigentlich nicht glauben kann. Und jetzt spiele ich mal eine Rolle, die mir nicht steht, die ich auch gar nicht annehmen möchte, aber ich spiele jetzt mal den 68er-Veteran, wie ich ihn nach 1989 erlebt habe. Und der würde jetzt sagen, ja, dass das funktioniert hat 2008, das ist unser Verdienst. Wir haben diese Republik grundlegend, fundamental liberalisiert. Da gab es ein paar Irrläufer, die sind dann in die RAF gegangen. Die anderen haben den richtigen Absprung aus dem Kapitallesekurs nicht geschafft. Aber im Grunde haben wir mit Frauenbewegung, mit Schwulenbewegung, mit dem ganzen Milieu, den Diskussionen, mit unserer Politik der ersten Position die Gesellschaft so reif gemacht, dass sie 2008 vernünftig und gelassen reagiert. Würden Sie dem zustimmen?
Teils. Also ich würde schon sagen, dass es eine Pluralisierung von Lebensstilen durch die 68er gibt. Dass die 68er diese Lebensstile nicht erfunden haben, sondern bestimmte Lebensentwürfe politisiert, radikalisiert, auch extrem, bis ins Extrem radikalisiert und damit auch ein bisschen diesen Wertewandel, den man dann immer so in der Soziologie auch gerne beschreibt, beschleunigt haben, das mag wohl sein. Also, dass es weggeht von Autorität, dass es weggeht von Gehorsam, dass Werte wie Selbstverwirklichung tatsächlich etwas mehr gelten und dass es pluralere, tatsächlich pluralere Lebensstile gibt, bis hin zur homosexuellen Ehe und so weiter. Da ist sicher was dran. Andererseits jetzt den 68ern zu unterstellen, sie wären sozusagen die Inkarnation der Liberalität gewesen, scheint mir nun wirklich an der Realität doch sehr weit vorbeizuziehen.
Da sind wir uns einig.
Ja.
Jetzt spreche ich nicht mehr als fiktiver 68er-Veteran, sondern als Leser Ihres Buches. Ja, diese Entwicklung hat es gegeben, aber wie hoch ist denn der Anteil des linksalternativen Milieus daran wirklich? Sind es nicht viel zu wenige gewesen, um so grundsätzliche Veränderungen zu bewirken?
Also ein Versuch, quasi jetzt das Buch anders zu schreiben, als es jemand aus der Erinnerungsperspektive gemacht hatte, war sehr viele Statistiken zu benutzen und extrem viel von diesen Erzählungen sozusagen auf Repräsentativität zu überprüfen, auch von den Erzählungen derjenigen, die daran mitgewirkt haben. Also gewissermaßen, Helmut Lehten hat das mal die Entzauberung durch die Statistik genannt, der Versuch jetzt, das genauer zu bestimmen. Also das ist nicht so leicht, es gibt keinen Mitgliedsausweis. Und es gibt aber Einstellungsuntersuchungen, wer zählt sich denn selbst dazu? Und die Formulierung linksalternativ ist damals tatsächlich auch schon möglich gewesen. Oder man hat dann gesagt, neue soziale Bewegung. Es gibt eine zweite Gruppe innerhalb dieses linken Milieus, die sich aus 68ern entwickeln, die über die wenig gesprochen wird und ich leider auch nicht allzu viel darüber habe schreiben können. Das sind diejenigen, die zur SPD gegangen sind. Das ist eine riesige Gruppe. Und merkwürdigerweise gibt es wahnsinnig viel Forschung über die paar Leute, die in den K-Gruppen gewesen sind. Das ist eine relativ kleine Gruppe, die sich selbst vielleicht avantgardistisch gesehen hat und mag sein, auch wichtige Positionen eingenommen hat. Aber die in die SPD gegangen sind, über die ist sehr wenig geschrieben worden.
Man würde 700.000.
700.000 Neumitglieder und viele davon unter 40. Also das ist schon sehr beachtlich.
Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, es gibt so Ende der 70er Jahre die ersten Partnerschaftsannoncen auch in der City und im Pflasterstrand und dann zu schauen, wie entwerfen die sich eigentlich selber? Was sind das für Selbstbilder und wen suchen die eigentlich? Und dann haben wir mit SPSS und so weiter, mit statistischen Methoden versucht zu zeigen, 1000 aus der City und 1000 aus dem Pflasterstrand nach allen Regeln und Künsten der Statistik. Und dann kann man sagen, dass die erste Anzeige, die im Pflasterstrand erschien, 78, im Grunde genommen schon das Bild eigentlich zeigt. Depressiver, schlaffer, total kaputter Typ sucht Frau für, weiß gar nicht mehr, wie das weiterging. Also dieser ironische Selbstton natürlich gehört schon dazu, dass sie sich nicht ganz ernst nehmen, aber auch die Abwendung vom Konsumkapitalismus. Man will sich nicht anpreisen, man will nicht sagen, ich habe den Mercedes und 10.000 Euro auf der Bank, sondern man will sozusagen seine Echtheit kundtun und das zeigt sich ganz schön in diesen kleinen Anzeigen, die ich da ausgewertet habe.
Darf ich das mal ein bisschen, ich will es nicht ganz so betulich erzählen, die Geschichte. Ich erinnere mich darin, dass im Jahr 1974 ich nach Berlin kam und meine Freundin mir eröffnete, wir wohnten in einer Gegend an einer dunklen Brücke, dass dort nebenan die erste Frauenkneipe eröffnet wurde und da kommst du nicht rein. Und sie blieb dann auch weg und kam nachts nicht wieder. Und der Experimentalismus der Praktiken, hatte auch was Hartes und es hat etwas Forderndes gehabt. Und ich würde auch sagen, die Idee des Projektes, wenn ich etwa an den Merve Verlag in Berlin denke, der sagte, wir müssen bestimmte Arten von Texten hier lesen, die müssen wir hier auf Deutsch bringen. Das können wir nicht in einem solchen riesigen Verlag tun. Das hatte etwas Forderndes, etwas Grenzüberschreitendes, auch etwas, was ein Schachmatt setzendes. Also es war nicht nur so ein bisschen Kleinanzeige, sondern es war auch der Versuch, wirklich natürlich in gewisser Weise sich der Welt anders in einem experimentellen Modus zuzuwenden. Und das ist vielleicht etwas, was man wiederum finden kann heute in der Seite dessen, was wir heute Neoliberalismus nennen, nämlich dieser Experimentalismus, der versucht, an Grenzen zu gehen. Und daran zu schauen, und das führe ich eigentlich, das ist für mich eigentlich auch dieser große Experimentierraum des alternativen Milieus. Ich kenne auch das Teil da in der Gneisenauer Straße. Da hat man den Punk kennengelernt. Und der Punk war wiederum, wie die Gesellschaft eine kognitive Revolution, war der Punk eine ästhetische Revolution.
Ja, und heute gibt es eben auch, das war das, was ich gerade im Hinterkopf hatte, durchaus Lebensmodelle ums Web 2.0, 3.0, 4.0 herum, die sowohl für sich selbst experimentieren wollen, als auch mittelfristig tatsächlich in der Gesellschaft was verändern wollen. Also die stark daran gekoppelt sind. Und das wäre für mich eigentlich ein Fall von Politik der ersten Person, die nicht über Kader funktioniert, sondern über Klitschen.
Ich glaube, da ist was dran. Also ich denke schon, dass diese These von Chiapello und von Boltanski etwas zeigen, dass es tatsächlich auch diesen Impuls sozusagen gegeben hat, schon in den 70er Jahren selbst. Also diese Idee sozusagen jenseits klassischer Modelle etwas auszuprobieren und sich quasi auch, das damals unter dem Stichwort Selbstausbeutung sehr viel thematisiert worden.
Sehr so, aktuelles Stichwort.
Ja, genau. Also insofern, da ist schon was dran. Mit der Härte und der Weichheit würde ich doch noch eins sagen. Ich glaube, dass vollkommen richtig ist, dass man sozusagen die Wärme nach innen hin gar nicht verstehen kann, wenn man nicht den Provokationsgestus gegen die anderen, die kalte, entfremdete, verbürokratisierte Außenwelt. Und natürlich hat man gegen die gewettert und hat sich auf diese Art und Weise überhaupt erst seine Nestwärme geschaffen, dass man gesagt hat, die anderen sind alle ganz anders als wir. Und gegen die richten wir uns, und zwar mit extremer Provokationsgeste, mit Spott, Zynismus. Natürlich gab es das auch innen, sozusagen im Innenverhältnis, dass, weil eben die Hierarchien nicht geklärt sind, auch hier sozusagen gerne über relativ harte Diskussionen, Hierarchieebenen hergestellt worden sind. Aber im Wesentlichen richtete sich das gegen diese Gesellschaft des Außen, des Anderen, des Bürgertums, von dem man sich abgrenzen will. Das würde ich schon sagen, dass diese Wärme, Kälte sozusagen eng miteinander zusammenhängen.
Aber gibt es nicht neben Wärme und Härte, und Sie schreiben ja im Grunde eine Art Verhaltenslehren der Wärme mit Authentizität und Gemeinschaft, aber gibt es nicht daneben auch ganz einfach Elend, was mir in den meisten Erzählungen über die 80er Jahre fehlt, ein Großteil dieser Dienstleistungsbetriebe, und sie sind meistens Dienstleister, einfach weil sie nicht genug Kapital haben, wird man vermuten können, geht pleite. Und dann sitzen die Leute ohne soziale Absicherung da, dann hat der Partner begriffen, ah, okay, wir experimentieren hier nur so, kündigt die Beziehung, dann ist plötzlich die Revolutionsparty vorbei, der Sinnhorizont weg, dann fällt dummerweise auch noch die Mauer, und auch diese Leute habe ich 89 kennengelernt, die standen ziemlich hilflos da. Gibt es da nicht eine Verbindung zu dem Dienstleistungsproletariat, das Sie, Herr Bute, beschreiben, also von diesen gerne vergessenen, verelenden Existenzen zu Leuten, die heute, ohne jemals in so einem großen Sinnhorizont gewesen zu sein, genauso elend da sitzen.
Also, es war natürlich der Beginn der Tertiarisierung auf einem ganz anderen Niveau, mal ein bisschen soziologisch gesprochen. Sowohl denn in den einfachen Dienstleistungen als auch natürlich in den unternehmensbezogenen hochwertigen Dienstleistungen. Zum Beispiel diese Idee, dass es so etwas wie Leute jetzt gibt, die zwischen Therapie und Beratung irgendwie sowas Komisches machen, wie ein irgendwie Lebenslaufberatung machen. Coaching nennt man das, ne? Also ist Coaching, weil diese Idee des Coachings wurde eigentlich, gab es vorher nicht. Das wurde in diesen, aus diesen Milieus heraus entwickelt.
Für die Parallelität dieser beiden ach so getrennten Epochen. Heutzutage haben wir es mit Coaches zu tun, die wie Pilze aus dem Boden.
Richtig, richtig. Und es war nicht, wie der Spiegel seinerzeit immer dargestellt hat, diese Alternativbetriebe sind keine Autoreparaturwerkstätten, wo man da irgendwie gemütlich irgendwie oder Pflanzen gezüchtet hat. Also diese ökologischen Betriebe, das ist relativ wenig, und es wird immer, wenn man den Spiegel dieser Zeit anguckt, so getan, als sei das etwas Neoromantisches. Es ist in der Tat die Dienstleistungsgesellschaft, die sie voll durchschlägt, und insofern hat es natürlich schon was Modernes, und dieses Coaching, Sensitivity Training und was es alles gegeben hat, natürlich hat das etwas sozusagen für eine Beratungsfunktion, die man dann auch...
Aber der große Unterschied, wenn Sie so wollen, es gibt ein wunderbares Buch über diese ganze Welt, das hat den sehr schönen Titel Geniale Dilettanten. Das ist eines der wesentlichen Bücher, glaube ich. Und das war diese Idee, das war die Vorstellung, man kann es machen, man kann es machen. Und die Idee ist jetzt weg. Der Coach heute ist eine Steigerung der Reflexivität über die eigene Lebensführung. Das geniale Dilettantentum war die Idee durchstarten. Wenn Sie so wollen, eine Hoffnung, wir sagten damals schon New Future, und zwar nicht, das war nicht depressiv gemeint, sondern es war die Idee, dass dieser ganze Quatsch mit der Zukunft Unsinn ist, die Idee mit diesem Fortschritt Unsinn ist, sondern dass man sagt, wenn man diesen Blödsinn mit dem Fortschritt weglässt, dann hat man andere Möglichkeiten in der Gegenwart. Das war die Idee. Und dieses geniale Dilettantentum kann man jetzt im Nachhinein lesen als das Experimentierfeld dessen, was wir heute haben. Aber der wesentliche Unterschied ist jetzt, dass wir jetzt ein Reflexivwerden von Optionen haben. Ein Reflexivwerden der Frage, mit welchem Partner muss ich mich zusammentun, um ein glückliches Leben zu führen. Ich habe darüber nie nachgedacht. Aber es ist furchtbar, teilweise auch furchtbar gewesen. Aber es war immer die Idee, es passiert, wie es passiert. Was wir jetzt haben, das ist wiederum eine Logik der Angst, ist die Frage, mache ich es richtig? Habe ich nie mehr Gedanken darüber gemacht.
Ich würde gerne einen Begriff nochmal ins Spiel bringen, der für meine Begriffe jetzt nur am Rande eine Rolle gespielt hat, nämlich den Begriff der Sicherheit. Der kam gerade ganz kurz auf, als Sie auf die mangelnden sozialen Absicherungen und so weiter der Klitschen von damals geredet haben. Klammer auf, die Klitschen von heute haben auch keine soziale Absicherung. Der Begriff der Sicherheit, den kann man ja sehen als einen Gegenbegriff zur Angst. Und Sie haben, wenn Sie hier unserer Gesellschaft Angst diagnostizieren, vorhin ja schon gesagt, dass eigentlich die Bundesrepublik aber doch in relativer Sicherheit lebt und sogar 2008 überstanden hat in vergleichsweise großer Sicherheit. Was heißt das zum einen für die Angst? Speist die sich aus ganz stark phantasmatischen Quellen eigentlich, wenn es objektiv gesehen mehr oder weniger sicher zugeht? Und wenn das so ist, haben wir dann Sicherheitsbedürfnisse, die auch phantasmatisch oder überdreht oder nicht gut einzuholen sind? Und was heißt das politisch? Wir brauchen irgendwie Sicherheit, um mit der Angst klarzukommen. Beides ist aber in einem seltsamen luftleeren Raum, so die Unterstellung der Diagnose. Besteht die Gefahr, dass wir kippen in eine Politik der Sicherheit, die man schlecht kontrollieren kann?
Es gibt das Sicherheitsparadox. Sie fühlen sich umso unsicherer, je sicherer sie sind. Das ist nun mal so. Der Status der Sicherheit produziert das Gefühl der Unsicherheit.
Die Angst ist verloren.
Richtig, richtig. Und es ist etwas ganz Wunderbares, das kann man alles vielfach experimentell bestätigt. Was uns wirklich was ausmacht, ist etwas zu verlieren. Und nicht etwas zu gewinnen, nehmen wir hin. Aber etwas zu verlieren macht uns wirklich etwas aus. Und in der Tat, man könnte meinen, die ganze Problematik der Angst sei nur eine Steigerung des Sicherheitsparadoxes. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass wir eigentlich grundsätzlich das Gefühl haben in der Gesellschaft unserer Art, ich bleibe jetzt mal bei der deutschen Gesellschaft, Sie können das in Bezug auf die Kinder, meistens wenn Sie Eltern fragen, was Ihre Kinder oder Ihre Enkel betrifft, gibt es die tiefe, tiefe Überzeugung in der deutschen Gesellschaft, dass die es nicht mehr so gut haben werden wie man selbst. Ich sage es mal etwas soziologisch, härter, der Status, die Statusposition der Familie wird sich in der Generationenfolge nicht reproduzieren und sie wird sich vor allen Dingen nicht steigern. Und das ist ein defensives Grundgefühl, dass man sehr abrufbar, das können Sie quantitativ abrufen, dieses Grundgefühl, was völlig jenseits von realen Verhältnissen existiert. Sie haben im Augenblick eine Generation von jungen Leuten, die jetzt gerade aus den Universitäten gehen, das sage ich Ihnen, die haben so günstige Voraussetzungen, was das Verhältnis von Geburtenhäufigkeit und Stellenverfügbarkeit betrifft, wie die seinerzeitige 68er-Generation. Das war eine sehr glückliche Generation, weil die waren sehr viele und es war eine riesige Stellenexplosion. Also es waren wunderbare Verhältnisse. Jetzt haben wir das wieder, aber die glauben das nicht. Auch die Heranwachsenden glauben das nicht. Die sagen, ja, wir sind doch die Generation Praktikum. Stimmt doch überhaupt nicht. Ist doch alles Quatsch. Ja, welches Praktikum soll ich denn machen, um weiterzukommen? Wenn Sie keins machen, lassen Sie es. Brauchen Sie kein Praktikum machen. Was soll der Unsinn? Und es ist wichtig jetzt, deutlich zu machen, wenn du eine Patentmeier-CV hast, mit drei Sprachen und Sozialcamp in Palästina und so weiter, das hilft dir überhaupt nichts. Denn die Frage ist nicht, was du kannst, sondern die Frage ist, was du willst. Die Frage der Unklarheit des Wollens, um die geht es. Und zwar der Unklarheit des Wollens angesichts einer allgemeinen, ich überziehe das jetzt etwas, eines allgemeinen Gefühls in einer vergehenden Zeit zu leben. Und es kommt keine Zeit mehr. Sondern das Einzige, was uns beherrscht, ist das Gefühl, dass eine Welt vergeht. Deshalb sagen wir auch, das Einzige, was wir tun können gegen Global Warming und so, Effizienz erhöhen. Es gibt keinen, es wird nichts mehr ändern. Wir wissen jetzt schon, dass es am Global Warming nichts mehr zu ändern ist, das wissen wir alles. Wir können es uns nur noch rational darauf adaptieren. Aber dass irgendwo noch mal eine Tür aufgehen würde, dass die Welt sich ändern würde, dass unsere Kinder es besser haben können, dass sie einen anderen Zugriff auf die Wirklichkeit haben, wer glaubt das eigentlich noch? In Deutschland kaum jemand. Und das Interessante ist jetzt, es gibt aber Gegenden auf der Welt, wo die Eltern das glauben. Die sind nur nicht mehr in Europa.
Ist es nicht ungeheuer vernünftig zu sagen, wenn es die Erwärmung gibt und wir können nichts ändern, naja, dann beruhigen wir uns wenigstens, und es spricht ja nichts gegen Energieeffizienz. Genau. Und wenn wir erfahren haben, dass die große Liebe einen verletzlich macht, naja, dann dimmen wir das ein bisschen herunter für das nächste Projekt, für die nächsten 7 Jahre kommen wir vielleicht miteinander aus und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Absolut. Also ist das nicht das Vernünftigste, was man tun kann, und wieder ein Beispiel dafür, wie zivil und liberal Deutschland geworden ist.
Sie sind der erste Bundesrepublikaner mit Abzeichen hier, Jens Biski. Genau.
Kann ich das schriftlich?
Ja. Nein, wir sind in der Bundesrepublik heute Virtuosen der Selbstberuhigung. Virtuosen der Selbst. Und das ist gut so. Das ist ein Beginn einer Zivilität. Aber unter diesem Virtuosentum der Selbstberuhigung steckt die Idee, wie lange wird das gut gehen? Und um die Frage habe ich mich gekümmert. Es gibt ein kommunikatives Beschweigen der Angst unter der Sicherheit. Darum geht es eigentlich. Und dieses wollte ich aussprechen. Wenn ich der Gründer einer Religionsgemeinschaft wäre, vielleicht komme ich da im Alter noch zu.
Immerhin haben Sie das Gespräch damit begonnen zu erzählen, dass Sie Theologie studieren wollten. Und ich kann sagen, dass dieses Buch auf jeden Fall Sinnhorizonte erschließt. So viel kann man sagen.
Nee, dann würde ich natürlich diese Diffusion, diese diffuse Angst gnadenlos auskosten. Und ich würde Sie davon überzeugen, glauben Sie mir, Sie bleiben noch eine halbe Stunde und ich hätte Sie davon überzeugt und ich würde sagen, ein bisschen was spenden müssen Sie schon, sonst komme ich mit meiner Botschaft nicht weiter. Ich muss auch noch ein paar anderen Leuten sagen. Und ich wette, ich würde Sie dazu kriegen. Und
was kann man, wird mich davon abhalten.
Nein, aber verstehen Sie, das ist die Problematik. Es ist das Sicherheitsparadox, aber das ist nur eine einfache Lösung. Das untergründige Problem ist, wir sind wahnsinnig vernünftig in der Bundesrepublik, sind wir wirklich. Und wir haben die Kanzlerin, die uns gemäß ist im Augenblick. Ich meine das überhaupt nicht abschätzig. Ich gehöre nicht der politischen Richtung von Angela Merkel an, aber ich bin durchaus ein Bewunderer ihrer Art zu regieren. Aber es wird nichts helfen.
Was kann man denn, Sven Reichert, an dieser Stelle Angst und Sicherheit aus der Geschichte lernen? Also wie ist das Milieu, das Sie untersucht haben? Wie sind die konkreten Individuen aus der Geschichte rausgekommen?
Ja, also was man jetzt daraus lernen kann, das war so emphatisch vorgetragen, dass ich fast überhaupt gar nicht mich traue.
Sie wollen ja auch keine Religion sprechen.
Und ich habe schon gespürt, wie Sie die Seelen des Publikums einfangen.
Ich wollte Ihnen ja nur mal zeigen, wie es geht.
Also jetzt glauben wir alle an diese untergründige Angst, die uns irgendwie ganz dunkel doch mitbestimmt, obwohl
rieselt.
Wir doch ganz...
Sie rieselt sogar.
Naja, also ich weiß es nicht, ich spüre diese Angst in dem Sinne... Eigentlich nicht. Insofern kann ich damit jetzt, so überzeugend Sie das vorgetragen haben, doch nicht so viel anfangen, glaube ich. Schade, also ich meine, es gab immer wieder Untergangsfantasien und da kann man jetzt in den 80er Jahren auch die Untergangsfantasien nochmal neu zitieren, die dann sagen, es geht nicht weiter. Und so oft ich solche Propheten gehört habe, so skeptisch bleibe ich doch, was das Ergebnis solcher Propheten
ist. Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Es geht nicht um eine Untergangsvorstellung, das meine ich nicht. Die Idee einer vergehenden Zeit ist was Grundsätzliches anderes als die Erwartung des Untergangs.
Ja, aber haben Sie nicht gesagt, dass das Global Warming nicht mehr aufzuhalten ist?
Nein, aber wir wissen doch gleichzeitig, dass die einzig rationale Einstellung zu Global Warming ist vernünftige Adaption. Und das ist sie auch. Deutschland ist eine der vernünftigsten Länder in dem Austesten von Adaptionsstrategien gegenüber Global Warming. Und das ist auch gut so.
Aber wenn Sie gleichzeitig sagen, am Ende nützt es ja doch nichts, dann machen Sie Leute doch Angst.
Nein, es nützt nichts in der, sozusagen, die Dethematisierung der Problematik nützt nichts auf Dauer. Also ich denke quasi an die Zeit nach Angela Merkel, wenn Sie so wollen. Ich denke an die Zeit, wo es auch...
Wie viele Jahre sind das eigentlich? Das ist noch
sehr weiß ich nicht. Nein, ich verstehen Sie, Sie sehen das doch heute. Sie sehen heute, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie das über... ziehen. Aber wir haben lange Zeit geglaubt, dass das Hauptproblem der militärischen Beherrschung der Welt die Beherrschung der Flows ist. Datenflows und was weiß ich nicht alles. Und jetzt merken wir, plötzlich kehrt die Territorialitätsfrage zurück. Plötzlich taucht die Frage auf, Panzer. Panzer? Wir brauchen doch keine Panzer mehr. Und plötzlich haben wir dieses als Thema da. Das ist auch ein Thema, das können wir nicht einfach sagen, oh, das kriegen wir so wieder hin und wir fliegen alle auf Sicht. Nein, dann wird es auch eine bestimmte Klarheit der Diagnose der Lage geben müssen. Ich will sie nicht herbeireden. Verstehen Sie, ich will niemandem Angst machen. Ich will nur sagen, und das ist eigentlich das Gute an der Angst, die Angst ist auch eine Möglichkeit, sich von Illusionen zu verabschieden. Die Angst ist auch ein Deillusionator. Und wenn man sozusagen über die Angst spricht, kann man auch die Hoffnung wieder gewinnen.
Mit diesem fast schon pastoralen Satz werde ich mich jetzt selbst ermächtigen und im Unterschied zu Diskussionsgepflogenheiten in WG-Küchen eine Zäsur setzen. Vielen Dank bis hierhin. Ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt noch 2, 3, 4, 5 Fragen aus dem Publikum zu.
Sie sagten vorhin, ich will die noch zusammenkriege, als sie mit der Freundin nach Berlin gekommen ist und ich dann in diesen berühmten Club gegangen in der Potsdamer Straße, wo nur Frauen reinkamen. Und dann haben sie als Schachmattsetzen.
Das war noch eins vorher, das gab es noch gar nicht. Aber das
Schachmattsetzen war empfunden, wieso sie als Mann oder was hat die Schachmatt oder sie die Gesellschaft? Das habe ich nicht verstanden.
Ah, okay. Das war für mich, ich habe zum ersten Mal eine Neuaufteilung des Raumes verstanden. Es gibt einen Raum für Frauen, es gibt einen Raum für Männer.
Und ich glaube es doch für Männer schon immer.
Ja, für Männer schon. Aber dass Frauen, nein, aber sozusagen, das, ja genau, das war die Erweiterung von Virginia Woolf. Virginia Woolf sagte noch, ein Zimmer für mich allein. Und jetzt sagt meine Freundin, eine Kneipe für mich allein. Ja, das zu erkennen. Ich habe, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen erkannt, das ändert die Welt. Ja, dass es eine andere Territorialitätslogik, eine andere Typologie gibt. Das ist uns heute selbstverständlich geworden.
Ja. Ich würde mich gerne noch mal auf die Spur des Angstparadoxes setzen. Ich habe schon einige Zeit her bei Hartmut Rosa in seinem letzten Buch über die Entfremdung im beschleunigten Zeitalter folgende interessante Feststellung gefunden. Er schreibt also, die Angst, sich zu verpassen, das ist ja ihr Thema sozusagen, hat wesentlich etwas zu tun mit dem Ende der Metaphysik. In dem Augenblick, wo die Himmel leergeräumt sind, Lukas spricht von der transzendentalen Obdachlosigkeit, haben wir nur noch dieses eine Leben. Wir sind also in der Endlichkeit gefangen. Wir müssen also alles tun, um diese Endlichkeit sinnvoll auszufüllen. Und wir treten aber einer Welt gegenüber, die also überfallartig mit ungeheuer vielen Angeboten auf uns zukommt. Und wir sind dann in der Panik, die richtige Wahl zu treffen. Darauf reagieren wir mit Angst. Aber eben auch immer unter dem Fokus, es gibt nur dieses eine Leben und jede Entscheidung schließt so und so viel andere aus. Würden Sie dem zustimmen?
In gewisser Weise ja, ich würde es aber radikalisieren. In der Idee von Angst, die ich habe, wenn Sie so wollen, die Angsttheorie, die dem Buch zugrunde liegt, ist eine Kombination aus Kierkegaard und Sartre. Kierkegaard sagt, genau wie Sie sagen, du musst dein Leben selber führen, es hilft dir niemand. Und das macht Angst. Das ist die Grundidee von Kierkegaard. Es ist die Angst, der Angstdispositiv kommt aus der Idee, dein Leben musst du selber führen. Und wenn du das erkennst, du musst durch die Angst durch, um diese Erkenntnis zu haben. Jetzt sagt Sartre, was bleibt uns übrig dann? Der andere oder die andere. Und die können Himmel und Hölle zugleich sein. Die Erkenntnis der Höllenhaftigkeit des anderen als dem einzigen Bezugspunkt, den ich dann noch habe, wenn der Himmel leer ist, das ist das Eigentliche, die eigentliche Problematik. Es sind die anderen, aber die sind unzuverlässig.
Das, was Sie gesagt haben, über Angst reden, um ihre Hoffnung schöpfen zu können, ist das nicht ein psychoanalytisches Konzept?
Das kann man in die Psychoanalyse hineinreden, ja.
Das, was ja heute völlig out ist.
Relativ out, ja.
Ja, total.
Ja, total auch nicht, ja.
Das macht man nicht mehr, aber das ist ja ein Diskurs, den wir 20 Jahre lang geführt haben und der uns auch, wollen wir sagen, eine Art von Befreiung auch.
Absolut.
In dem Sinne, wie Sie sagen, von unserer Angst in unsere Energie hineingebracht.
Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht. Es gibt ein sehr schönes Buch von Jacques Derrida, Rettet die Psychoanalyse. Aber das ist schwer. Sie haben mit sehr vielen Leuten zu tun, die Psychoanalyse machen, die ernsthaft sagen, hast du schon mal was von Kastrationsangst gehört und von Unbewussten? Weißt du, das Unbewusste ist ganz was. Dann denkt man, hör mal, also jetzt ist aber gut. Es ist eine wahnsinnige intellektuelle Aufgabe, die Psychoanalyse wieder interessant zu machen. Ich finde sie lohnend, aber es ist nicht einfach.
Bevor Herr Bude Ihnen jetzt noch eine Klingelbox da vorne hinstellt und Sie da alle löhnen müssen, würde ich sagen, dass, glaube ich, beide Bücher sehr geeignet sind, um das hysterische Elend, in dem man sich, wenn man auf die Geschichte schaut oder auf die Gegenwart befindet, also
das
in ein
16,
ganz...
Wie viel kostet das?
29.
Aber der Seitenpreis ist günstiger.
Also das hysterische Elend in ein ganz gewöhnliches, normales Unglück zu verwandeln, dazu sind beide Bücher, glaube ich, geeignet, weil sie einem die Augen öffnen. Und vielen Dank an Herrn Reichardt und Herrn Bude für die für mich sehr muntere Auskunft hier und Ihnen vielen Dank für Ihre Geduld.